Es ist ja so die obligatorische Frage. Ja? Ich erzähle was aus der Vergangenheit. Irgendwie an Ostern, Karfreitag, gab es eine Meldung über eine Sicherheitslücke, die in so einer Compression Library irgendwie aufgetaucht ist. Hat jemand an Karfreitag was davon mitbekommen? Okay, lass mal die Hände oben bitte. Hat jemand daran dann direkt für seinen Arbeitgeber auch etwas getan? Okay, gehört es zu eurem Arbeitsinhalt? Gehört zu eurem Arbeitsinhalt, der Ton war, glaube ich, weg. Okay, es werden immer weniger. Okay, es ist aber großartig. Wen interessiert denn das? Das ist eine blöde Frage, ne? Genau, ich finde, ich gebe mal einen Spoiler vorneweg. Ich kann keinen C, letztes Mal vor 20 Jahren an der Uni. Ich habe nicht so viel Ahnung wirklich von so Krypto-Gedöns und so weiter. Ich finde aber das Thema super spannend. Ja? Ich werde nicht viel über die Technik erzählen und über die eigentliche Backdoor, also wie das technisch funktioniert und so Inhalte und so weiter. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht irgendwie mega enttäuscht. Ich finde aber dieses ganze Thema, wie kommt das denn in so ein Open-Source-Ding rein und warum hat das keiner gemerkt? Wie kann das sein, dass das irgendwie in manchen Systemen schon produktiv läuft? Finde ich super spannend. Und der Raum ist voll, also nehme ich an, genug Leute auch. Ja, ich erzähle einmal kurz ein bisschen was von mir. Ich heiße Sai oder manche Leute sagen auch Christian zu mir. Ich bin Softwareentwickler bei einem in Karlsruhe ansässigen Einzelhändler. Ich finde Security spannend. Ich komme eigentlich aus der Systemadministration und bin da so irgendwie mit dieser ganzen DevOps-Welle rübergeschwappt. Und versuche mich so ein bisschen in der Mitte davon aufzuhalten, von Entwicklung und Ops oder so Zeug. Security finde ich mega spannend, habe ich gerade schon gesagt. Ansonsten, ich organisiere das DevOps-Meetup in Karlsruhe, weil es so über Corona ein bisschen eingeschlafen ist leider. Und ja, hier so bei diesen Events, die irgendwie im Chaos hängen, bin ich meistens bei Medibase zu finden. So. Jetzt haben wir, ich stand vor 2 Jahren schon mal auf dieser Bühne und da hieß das Thema Log4Shell. Was ist diesmal passiert? Diesmal die CVE-Nummer, die ist nicht so mega wichtig, aber es war eine kritische mit 10,0. Die Skala geht bis 10, falls das jemand noch nicht mitbekommen hatte. Ich würde kurz berichten, was ist denn da passiert? Ein paar Themen ansprechen, vielleicht auch mit euch ein bisschen ins Gespräch kommen, soweit es hier so bei der Menge geht. Ihr könnt aber auch gerne untereinander ins Gespräch kommen, ob das vielleicht ein Einzelfall ist oder vielleicht auch nicht und was das so in Zukunft für irgendwelche Open-Source-Projekte bedeuten könnte. Wie wir damit umgehen wollen als einzelne Entwickler, als Leute, die bei einer Firma die Open-Source-Projekte einsetzt, umgehen können und so weiter. So, ich spring direkt mal rein. Ein Spoiler habe ich noch oder eine Info. Ich habe, wie gesagt, nicht so mega viel Ahnung von dem ganzen inhaltlichen Thema oder von der Technik. Ich habe vor allem aus anderer Leute Blogs zusammenkopiert in diese Folien rein. Und ich hoffe, das nimmt mir niemand übel. Ich habe auch gleich so eine Dankeschön-Slide vorbereitet. Was ist eigentlich passiert? Ja, wir haben in LibLZMA, wem sagt das was? Sehr gut. Komme ich gleich dazu, was es genau macht, aber es ist eine Library, die sehr, sehr weit verbreitet ist im Internet. Und darin gab es eine Schwachstelle oder eine Hintertür. Ja, kann man nochmal diskutieren, was ist denn so der Unterschied, wo ist die Abstufung? Und dieser Schwachstelle wurde absichtlich eingebaut, und zwar von einem Maintainer dieser Schwachstelle. Ja, und jetzt hört man ja oft dieses Argument für Open Source, hey, da können eigentlich alle Leute auf der Welt sehen, was da gemacht wird. Ja, wie kann das sein, dass alle Leute auf der Welt sehen, wenn das so eine verbreitete Bibliothek ist, dass da irgendjemand einfach so eine Schwachstelle einbaut? Ja? Und das finde ich, ist so das Spannende daran. Die eigentliche Schwachstelle, ja, ich weiß, wie sie funktioniert. Wir können nachher mal den Code angucken, wenn ihr Bock habt. Aber das ist eigentlich so das Faszinierende daran. Die ganze Welt könnte da drauf gucken. Und keiner hat es gesehen. So richtig. Das wurde auch nur zufällig entdeckt. So, Also, libLZMA, habe ich gerade schon gespoilert, ist eine Compression Library, basiert auf dem LempelCiff-Markov-Chain-Algorithmus. Wenn ihr das versucht, dreimal hintereinander ganz schnell auszusprechen, kriegt ihr wahrscheinlich irgendwann beim spätestens zweiten Mal irgendeinen Zungenbrecher. Aber die Idee ist, es ist eine Library, die macht Daten, verpackt die relativ klein, sodass man weniger Übertragungszeit nachher braucht. Die ist relativ CPU-hungrig und ich habe mal so einen Vergleich gelesen vorhin im Vergleich zu GZIP, was glaube ich so relativ verbreitet ist für HTTP. Es ist um 30% besser. Also es ist quasi die Komprimierung ist 70% Größe, kommt raus von dem, was euch GZIP bietet. Das Ganze ist Teil der XZ-Utils. Ich spreche es mal XZ Englisch aus. Und wird eben verbreitet verwendet in SSH oder im SSH-Daemon. So, jetzt kommt diese Danke-Folie, also so ein Krönchen für Andres Freund, das ist ein Postgres-Entwickler bei Microsoft. Dem ist diese Schwachstelle zufällig aufgefallen. Ja? Und zufällig, und ich finde das so spannend oder so interessant, weil der hat halt irgendwie die Performance von einem neuen Postgres-System analysieren wollen und hat gemerkt, irgendwie ist der SSH-Daemon langsamer. Da gab es so abgefahrene Memes, ja, so nach dem Motto, ah ja, der ist ein Microsoft-Entwickler, der schafft es, eine Schwachstelle zu finden oder eine Backdoor zu finden, weil er sucht, was sein Postgres SSH, also den SSH-Login zu seinem Postgres-Test-Server um 0,4 Sekunden langsamer macht. Und dann, wer benutzt von euch alles Microsoft Teams? Ja, genau, so. Und das ist kein Witz von mir, ne? Also ich habe genau nur geklaut, aber das ist genau die Idee, ja? Sie haben Entwickler, die sind mega bei Microsoft und ich glaube, sie haben auch bei Teams richtig gute Entwickler, aber das Product Management ist halt wichtiger, dass neue Emojis reinkommen oder so. Bitte?
Elektron.
Ja, jemand hat gesagt Elektron, okay, das ist vielleicht auch noch ein Thema, aber Priorität, hätte ich gesagt, ist das Hauptthema, warum Teams keine gute Performance hat. Egal. Evan Böse, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein Amerikaner, der hat einen abgefahrenen Blog rausgebracht, wirklich von Tag 1. Die Schwachstelle wurde erkannt und der hat wirklich so das alle paar Minuten irgendwie erweitert und neue Erkenntnisse gewonnen oder sowas. Und ein Großteil von dem Inhalt, den ich hier präsentiere, lässt sich da auch auf diesem Blog finden. Ein paar Leute hier haben genickt, die haben den wahrscheinlich schon mal gesehen. Ansonsten, wenn ihr Mastodon habt, ich habe extra überall so einen Link dazu gepackt. Folgt den Leuten, weil die haben echt auch coole Technik-Themen, Security-Themen, je nachdem, in welcher Richtung die sind, die irgendwie so ein bisschen unterwegs sind. Ja, Russ Cox, der arbeitet bei Google, glaube ich. Der hat auch eine detaillierte Anleitung hat diese Schwachstelle komplett auseinandergenommen. Ja, dem sein Blog. Ich habe nachher noch einen Link auf einer anderen Slide. Ich kann euch auch die Slides nachher scheren. Wo der wirklich auch jede Zeile auseinandergenommen hat und erklärt hat und so eine Timeline hat, wer hat wann welchen Commit gemacht in diesem Zusammenhang und so weiter. Ja, also eigentlich müsste man den jetzt einfach hier nehmen, hier hinstellen. Ihr könnt euch das wahrscheinlich besser erzählen als ich und hätte noch Ahnung, was er da eigentlich tut. Aber jetzt müsst ihr halt mit mir vorlieb nehmen. Und dann JRT und Volker von High Solutions, die haben das Ganze auf Deutsch nochmal runtergebrochen. Das ist eigentlich auch ganz cool zum Lesen. Die haben da auch einen Haufen Links drin. Die haben auch nochmal eine Erklärung, wie das Ganze technisch funktioniert, um mal hier so aus dem Chaos-Umfeld nochmal jemand zu nennen. Genau. So, aufgekommen ist diese ganze Lücke oder erkannt worden eben von Andres Freund. Der hat, wie er selber schreibt, aus Versehen, accidentally, eine Schwachstelle gefunden, ja, weil er halt irgendwas gebenchmarkt hat. Wie gesagt, er arbeitet an Postgres bei Microsoft und hat halt irgendwie so mal so nebenher eine ganz abgefahrene Schwachstelle gefunden, die auch eben noch so einen riesen Haufen außenrum bringt. Ob man sich das jetzt alles durchliest, ist nicht so mega wichtig. Ich habe es mal auf die Folie gepackt, aber ich will aber inhaltlich gar nicht so mega drauf eingehen. Was ich interessant fand, und das ist mir die letzten Jahre immer mal aufgefallen, ich glaube, so die großen Schwachstellen, vielleicht sind es auch nur die, die ich gefunden habe und zufällig auf die ich aufmerksam geworden bin, die kommen immer so an Ostern, an Weihnachten. Ich habe eben schon Log4Shell gesagt, war so kurz vor Weihnachten. Das hier war Karfreitag. Ja, immerhin haben ein paar von euch auch gearbeitet an dem Tag. Das lässt mich dann nicht so ganz alleine da sitzen. Genau, ja, und der beschreibt halt einfach, was habe ich gefunden, in welcher Version gibt es das ganze Thema und so weiter. Ich habe den nachher nochmal in so einer Timeline drin, wann genau was davon gefunden wurde. So, was macht die Schwachstelle? Einmal für auf hoher Flugebene, sie erlaubt eine Remote Code Execution. Das heißt, die Idee war, ihr als Opfer betreibt einen SSH-Server und da kann euch jemand, der diese Schwachstelle implantiert hat und einen, soweit ich es verstanden habe, einen entsprechenden Encryption Key hat, der kann ein SSH-Zertifikat generieren, ein Login-Zertifikat. Und in dem Moment, wo er das gegen euren Server schickt, ganz normaler Login, ja, das kommt ja nicht drum rum, wenn ihr Server SSH-Daemon anbietet, wird einmal dieses präparierte Zertifikat durch diesen Decompression-Algorithmus von LZMA gejagt und dabei eben Shardcode ausgeführt. Und in diesem Zertifikat kann derjenige dann beliebigen Shardcode oder beliebigen Code verstecken und der wird dann bei euch auf dem Server ausgeführt. Ja, und deswegen heißt das Ganze Remote Code Execution, weil man natürlich übers Internet drankommt. Wenn ihr selbst so einen Angriff feststellt, das ist so das Perfide an dieser ganzen Geschichte, könnt ihr den nicht gegen ein anderes System testen, weil der Host-Key da irgendwie mit in diesen ganzen Encryption-Algorithmus einfließt. Übrigens, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe keinen Plan davon, wie das unter der Haube funktioniert. Hebt gern die Hand, wenn ich Bullshit erzähle. Und es ist irgendwie so, und das habe ich noch mal eine Stunde heute Morgen nachgelesen, um zu verstehen, warum. Ich habe es aber nicht so richtig verstanden. Diese Anfälligkeit besteht nur, wenn das mit Systemd in Verbindung benutzt wird. Das hängt damit zusammen, dass Systemd gegen diese Library verlinkt. Leute heben die Hand.
Und der normale SSH-Daemon tut das nämlich eben nicht.
So, und noch jemand hebt die Hand.
Und es hat tatsächlich, egal was man von Systemd, einen Grund, warum so ziemlich alle möglichen Leute das für Systemd legen. Um halt darüber sicherzustellen, dass das wirklich läuft, was ich jetzt bei SSH-Prinzipien plausibel finde, weil wenn ich das nicht abpacke, habe ich halt auch keine Möglichkeit mehr auf den Server zu kommen. Das Problem ist, dass es haben dieses Systementwickler
gesagt, nämlich bekannt
werden. Gib mir mal das Mikro, weil ich krieg das nie wieder auf die Reihe.
Okay, ich versuch's nochmal. Also das Ding ist, diese Geschichte mit Systemd kommt daher, dass standardmäßig hat SSH mit Systemd nichts zu tun, weil das aus OpenBSD kommt. Unter Linux benutzt man halt nicht mehr wie unter BSD-Skripten irgendwelche Bash-Skripte, die als Dienststarter und Stoffer lachen, sondern macht das über Systemd. Und Systemd hat eine API, über die man halt feststellen kann, läuft der Dienst noch oder Status abfragen. Da so ziemlich alle Distributionen gerne einen SSH-Dienst ausliefern wollen, bei dem man kontrollieren kann, ob der noch läuft oder nicht, weil das halt blöd ist, wenn Leute nicht mehr auf ihre Server kommen, linken sie das gegen Systemd, was wiederum aber mit der XZ-Library gelinkt ist und dann jada, jada, jada. Das Traurige oder Lustige ist, die Systemd-Leute sagen eigentlich selber, man sollte das eigentlich nicht gegen ihre API linken, sondern halt nachbauen, weil das eigentlich eine vergleichsweise triviale Geschichte ist. Das macht nicht so viel und dann funktioniert es trotzdem und dann wäre dieser Angriff gar nicht möglich gewesen. Und irgendwas in die Richtung war auch schon geplant. Oder zumindest, dass nicht immer die ganze Kette mitgelinkt wird und dann vermutet, dass das der Grund ist, warum die Leute halt sich bei ihren, am Ende ihr Qualitätsmanagement nach 2 Jahren Vorarbeit für die Backdoor verkackt haben, genau. Weil die dachten, scheiße, wenn wir jetzt nicht bald das versuchen, kriegen wir es gar nicht mehr hin.
Ja, das kommt,
man muss auch sagen, Systemd ist an der Stelle nicht das Problem, das hätte genauso gut mit jedem anderen Mechanismus, der irgendwie mit Systemdiensten zu tun hat, einfließen können. XZ wird an genug Stellen verwendet.
Vielen Dank. Wollt ihr einmal klatschen für diese großartige Geschichte? Wollen wir tauschen? okay, also, genau. Ich habe nochmal den Blog von Russ Cox. Wie gesagt, ich gebe euch nachher die Folien. Ich hänge die einfach an die Beschreibung vom Talk am besten. Verlinkt, der hat das Skript hinterlegt, der hat da auch die Timeline und so weiter. Das ist da alles untereinander verlinkt. Das ist mega gut, es ist nur mehr. Das ist einfach 40 Meter Text. Genau, so, wer war denn betroffen? Wer von euch benutzt denn im Internet eine Debian-Testing- oder Unstable-Distribution? Achso, eine Handvoll. Okay, genau. Also, Debian hat das Ding irgendwann mal in seine Testing- und Unstable-Installation einfließen lassen für einen Tag. Also, es ist nicht mega schlimm oder sowas. Ja? Das Ganze war halt in diesen ganzen Test-Distributionen drin, also Fedora Rawhide, Fedora 40 Beta, Kali Linux ist halt eine Distribution, die so Rolling Updates macht und aber auf einer Debian Unstable aufsetzt. Und dann haben wir noch Tumbleweed von OpenSUSE, was auch so deren Rolling Dings ist. Das heißt aber auch, wo natürlich die Firmen, die damit Geld machen, euch eine Distribution zu verkaufen, also Beispiel Red Hat Enterprise oder sowas, quasi neue Pakete testen. Ja, und das muss man sich immer im Klaren sein, wenn man sowas installiert. Ja, aber wenn man Plan davon hat, warum nicht? Was hat das Ganze für ein Potenzial, diese Schwachstelle? Ja, ich habe nochmal geguckt, finde ich Zahlen, wie viel Anteil des Internets mit Linux läuft? Ja, ich habe keine gute Zahl gefunden, aber es ist so in den, ich würde sagen, im oberen Viertel von fünf oder sowas. Ja, oder im oberen Fünftel, Entschuldigung. Ja, also es gibt nicht viel Windows. Ich habe noch überlegt, ja, wie ist das mit diesem ganzen Kubernetes-Firlefanz und allen diesen Distributionen, die da drunter liegen. Unter dem ganzen Kubernetes-Kram läuft ja auch irgendeine VM. Ja, und dann habt ihr vielleicht auch sowas, was da irgendwie drauf basiert. Klar, große Hypervisor bauen sich da ihren eigenen Kram zusammen und haben vielleicht auch keine SSHD ins Internet, aber genau. Die Verbreitung ist sehr, sehr groß. Ja, das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, diese ganzen Testdistributionen, die haben nach ein paar Wochen ein größeres Release und shippen ihren ganzen Kram dann auch in Stable, wenn niemand ein Problem findet, dann haben wir ein Problem. Ja, weil dann sind wahrscheinlich, ich will jetzt nicht nochmal fragen, aber sehr viele Leute hier, die dann die Hand heben würden, wenn ich fragen würde, habt ihr denn Debian Stable oder sowas wie Red Hat Enterprise oder Red Hat, wie auch immer. Genau, anyway. Und das Problem ist auch, wir haben nicht wie bei vielen Schwachstellen, die sich zum Beispiel an Web-Endnutzer richten, sowas, da kann mal jemand einzeln in seine Credentials geklaut werden. Hier geht es um administrative Zwecke. In der Regel läuft ein SSH-Daemon privileged, damit man sich als jeglicher User anmelden kann. Das heißt, wenn ihr Code auf diesem Server ausführen könnt mit den Rechten vom SSH-Daemon, dann ist das meistens so ein Root-Level. Ja? Und das ist tricky, weil natürlich könnte man mit dieser Kenntnis und wenn man sowas, wenn man jetzt wüsste, es gibt ja diese Scanner, ja, sobald ihr einen Server im Internet hinstellt und macht SSH-Port auf, dann habt ihr innerhalb von 5 Minuten so eine Latte von Connect-Versuchen mit sowas wie Root oder sowas. Ja, also das würde schnell auffallen, wo ihr da, wo da euer Server liegt oder so. So, und dann würde ich so ein bisschen erzählen, wer war denn hier alles beteiligt, wie sieht so die Timeline aus. Da gibt es den Lasse Collin. Lasse Collin, der macht schon immer XZ oder XZ. Der hat zusammen mit, wie heißt der andere, Igor Pavlov von 7zip irgendwann mal vor 2009 diese ganze XZ-Lib und das ganze XZ-Format entwickelt, eben als Compression-Format, was einfach besser komprimiert als sowas wie gzip. Ich habe mal das 1.0-Release hier aufgeschrieben, war ungefähr 2009, also schon wirklich lange her. Er war viele Jahre lang alleiniger Maintainer dieser XZ-Utils und da müsste eigentlich bei jedem hier so eine rote Lampe angehen und ich frage mich weiterhin, wie kann das passieren? Das war bei Log4j übrigens auch so, da gab es 2 Maintainer. Anderer Hintergrund und so weiter, wie kann es passieren, dass das halbe Internet auf einer Library aufbaut, die einen Maintainer hat? Ja? Was passiert denn, wenn jetzt plötzlich dieser Maintainer, also ihr kennt ja bestimmt diesen Truck-Faktor oder sowas, ja? Habt ihr schon mal gehört? Was passiert, wenn der arme Mensch überfahren wird oder ein Problem hat oder krank ist oder in Urlaub ist? Kein Mensch kann einen Fix pushen. Ja? Das ist halt schwierig und dann gibt es eben diesen XKCD zum Thema Dependencies. Ich habe mal so ein bisschen drin rumgemalt, aber das ganze Internet steht auf dieser Mini-Library und wenn die fällt, fällt das ganze Ding zusammen. Ja, und jetzt kann man sich da natürlich, man kann das bei jeder Schwachstelle kann man das wieder argumentieren, die so groß aufgebauscht wird, egal ob das Log4j ist im Java-Umfeld oder sowas wie das hier. Und es gibt bestimmt auch so eine NPM-Library und für jedes Ökosystem, egal welchen Paketmanager du nimmst, wirst du irgendeine finden, wo du das Ding einkippen kannst und da an diesen kleinen Punkt dran schrauben kannst. Also, Lasse Collin macht das schon wirklich lange, macht das auch gut, hat es über Jahre hinweg auch maintained, Issues bearbeitet, eine Mailingliste geführt und das Ganze auch ordentlich gemacht. So. Jia Tan. Ich habe mal Bad Guy hingeschrieben. Irgendwann ist mir aufgefallen, könnte ja auch Bad Girl sein oder Bad Furry Cat oder sonst was. Es kann auch sein, dass ich jetzt ein paar Mal eher sage, das soll jetzt niemand diskriminieren oder so. Es darf natürlich auch eine Frau oder jemand anders sein. Eine Person. Genau. Weitere Beteiligte, das ist, Jiatan ist so die Haupt Bad Guy Girl Cat, wie auch immer, Person. Es gibt noch so ein paar Helfer. So, die werden wahrscheinlich so ein, zwei Mal vom Namen her auftauchen. Das ist Chiga Kuma, Dennis Enns, die vor allem in irgendwelchen Mailinglisten-Posts gefragt haben, hey, wird dieses Tool noch verwaltet? Gibt es hier einen Maintainer? Ist doch alles scheiße hier? Können wir mal ein Update haben? Kann mal jemand einen Fork machen? Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr schon mal irgendwas mit Open Source gemacht habt. Ja? Ihr macht irgendwas für die Allgemeinheit und dann kommen die Leute und wollen was. Und je wichtiger das Tool ist, desto unverschämter werden die Leute. Ja? Genau, ich habe mal so einen aus der Mailingliste so zwei den Jiga Kuma rausgesucht. Der hat 6 Posts da gemacht, alle als Antwort auf eine Frage von Jiatan, ob man nicht irgendwas updaten kann. Jiatan ist so der Good Guy oder sowas in auf der Mailingliste. Und der andere fragt dann natürlich, hey, kann das hier mal jemand merchen? Ist der Maintainer noch vorhanden und so weiter? Dann gibt's noch Hans Jansen. Der hat auch solche Punkte auf die Mailingliste geschrieben, der hat aber auch Code committed tatsächlich. Man ist bei diesen ganzen Figuren nicht sicher, und das kann halt niemand rausfinden, solange man die Leute nicht irgendwie findet und einbuchtet und befragt, sind das jetzt echte Personen oder ist das Jiatan oder sind es Kollegen von Jiatan? Ist Jiatan und Chiga Kuma und Dennis Enns und Hans Jansen, ist das alles die gleiche Person? Ist das eine ganze Gruppe von Personen? Ist das eine Gang? Man weiß es nicht. Genau, von Hans Jansen ist auf jeden Fall ein Commit irgendwann mal reingekommen, kommt gleich noch in der Timeline, die tatsächlich diese Backdoor vorbereitet hat und so den Weg geebnet hat für den eigentlichen Angriff. So, bisschen Timeline. 2009 wurde mal das erste offizielle XZ-Release aus irgendeinem Grund in der 5.0 auf GitHub released. Also wenn man so in den GitLab-Tags guckt, das ist so das erste echte Release, was man findet. Vorher ein Haufen Alphas. Tatsächlich muss ich sagen, war ich ein bisschen faul und habe mir nachgesucht, wo vorher die Releases gelandet sind. Es wird wohl noch eine 1 bis 4 geben. Und dann gab es 2010 bis 2020 unregelmäßige Release-Zyklen. Auf der Mailingliste kann man ein bisschen nachvollziehen, da haben Leute ein Issue reported, dann hat der Lasse Collin mal was gebaut, da haben Leute mal einen Patch geliefert, dann hat er was irgendwie oder haben contributed, Leute haben das über irgendwelche Patches dann eingepackt und Lasse Collin hat es gemerged und sich drum gekümmert. Es gab so zwischen 1 und 5 Releases pro Jahr, also es gab mal ein Jahr, da gab es mal 5, teilweise gab es zwischendurch noch so Entwicklungsversionen, es gab aber auch mal so, ich glaube 2013, 14 gab es mal nur 1 oder sowas, ja, ist dann mega wichtig, das ist so, das ist halt, der Typ beschreibt es so als Hobbyprojekt, ja, weil ihm das Ding Spaß macht, hat er so nebenher gemacht, so. Wer macht denn von euch alles so ein Hobbyprojekt nebenher? Und wie viele davon sind in allen Linux-Distributionen? Okay, nein, Spaß, aber genau. 2021 hat Jiatan oder der, die das mutmaßliche Jiatan einen Account erstellt bei GitHub, einen JAT75 und hat dann über ein, zwei Jahre immer mal wieder Patches geliefert. Ja? Über die Mailingliste, auch mal einen Pull-Request an XZ-Utils, auch mal an andere Projekte. Ja, was ganz interessant ist, die meisten Commits, die waren tatsächlich so in zum Beispiel bei libarchive ging es auch um so Compression-Geschichten. Ja, ich habe irgendwo die These gelesen, aber nicht extra aufgeführt, weil es kein Beweis oder sowas war, dass er auch versucht hat, erst bei libarchive irgendwie reinzukommen, ja, und nicht bei XZ-Utils. Ja, vielleicht war das eine Person, die sich mit Compression irgendwie auskennt oder so, man weiß es nicht. 22 hat er das erste Mal einen GitHub-Commit gemacht. Und dann weiter, aber Patches auch. Es war halt irgendwie der Flow damals, dass man gesagt hat, hier, lasse Colin, ich habe dir an die Mailingliste Patches geschickt, merge die mal bitte rein. Und 22 ging das ganze Thema, hat es so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ja, da haben die guten Chiga Kuma und Dennis Enns, wer auch immer das ist, deren E-Mail-Adresse haben auch Leute im Internet, nachdem das ganze Thema bekannt wurde, mal durchsucht. Und die sind nirgends anders in Erscheinung getreten. Auf keiner bekannten Open-Source-Entwicklerliste, auf keiner Distribution, in keinem Linux-Forum gab es einen Chiga Kuma oder Dennis Enns mit deren E-Mail-Adressen oder sowas. Ne? Muss nichts heißen, ist aber schon vielleicht so ein bisschen so ein Hinweis. Ne? Und die haben Druck aufgebaut auf Lasse Collin. Also Beispiel, Jia Tan, und ich hoffe, ihr kommt nicht genauso durcheinander mit den ganzen Namen wie ich. Da vorne gehen schon jemand, es tut mir leid. Jia Tan hat irgendwo, war so eben der seine Hilfe angeboten hat und gesagt hat, hier, ich habe den Pull-Request gesehen, der hat mir sehr gefallen oder ich würde noch Folgendes ändern und so weiter. Und die anderen zwei, die haben so gepusht. Ja, so ein, hey, wann kommt das nächste Release? Ich glaube, dieses Jahr schaffen wir das nicht mehr mit dem Tempo. Also wisst ihr, so richtig, richtig Ja, also ihr seid Maintainer, ihr macht so ein Hobbyprojekt und dann kommen Leute und sagen, ja, ich hätte gerne was, aber jetzt und nicht übermorgen. Ja, und es ist für mich und vor allem für meine Kunden ist es schlecht, bitte mach mal hier Release und so. Und es ging so ein bisschen hin und her und dann hat im Juni eben als Antwort auf so ein bisschen Druck, hat Lasse Collin davon gesprochen, dass er schon über lange Zeit unter Mental Health Issues, also so psychische Probleme leidet und dass er aber positiv gestimmt ist, dass das Ganze noch einen guten Lauf nimmt, weil er schon außerhalb der ganzen Listendokumentation mit Jia Tan im Austausch ist und dass der auch hilft, sich um die Issues zu kümmern und so weiter. Und schlussendlich irgendwann zwischen Juni und September hat er Jia Tan quasi zum Mid-Maintainer von Exeutils, also von diesem ganzen Projekt und später dann auch von der ganzen GitHub-Organisation, die er aufgebaut hat, zugelassen. Irgendwann mal im September, Jia Tan hat dann mehrere Commits gepusht und so weiter und auch tatsächlich halt Inhalte geliefert, fehlende Tests geliefert und so weiter. Also wirklich so der so ein netter Typ, der dir einfach hilft und so, hat irgendwann ein neues Release gemacht und sich da quasi auch so ein bisschen gezeigt, ja? und vielleicht auch so ein bisschen zu viel Vertrauen aufgebaut, als dass man da noch irgendwie skeptisch sein könnte. Und man weiß, dass er 22 im Dezember das erste Mal auch selbst Commits pushen konnte. Das heißt, ab da hatte er quasi auch das Recht, Code direkt auf den Upstream-Branch draufzuschmeißen. Und ja, das ist so ein Nebending, was vielleicht nachher nochmal auftaucht. Irgendwann mal hat er einen Commit mit dem Namen Jia Chiong oder wie auch immer man das spricht, Tan, reingedrückt. Ja, was das jetzt heißen soll, da streiten sich noch so ein bisschen die Hobbydetektive im Internet, man weiß es nicht. Und im März hat er, und das ist also der erste Hinweis, wo man sehen könnte, vielleicht geht da gerade was in die falsche Richtung, im Projekt Google OSS Fuzz, das ist ein Fuzzer, mit dem man Schwachstellen finden kann von Google, in dem Projekt sind ganz viele andere Projekte hinterlegt. Du kannst da hingehen einfach und dein Open-Source-Projekt dort hinterlegen und dann prüft das Ding automatisiert deine Software. Was ja eigentlich eine coole Sache ist. Wenn da was gefunden wird, dafür hinterlegst du dort eine Kontakt-E-Mail. Und der hat die Kontakt-E-Mail von Lasse Collin ersetzt. Und statt seine dazu zu packen oder ihre gemeinsame Maintainer-E-Mail, die sie gemacht haben, dahin zu legen. Ja, das ist schon so der erste Punkt, wo man denken könnte, vielleicht nicht so richtig geil. Ja. Und im Juni gab es dann Patches von Hans Jansen. Und die wurden von Jia Tan gemerged. Lasse Collin war da auch mal noch laut Commit-Messages beteiligt. Im Nachhinein ist es aber wohl so, dass man nicht genau nachvollziehen kann, war es jetzt Lasse Collin, hat Jia Tan mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Namen gepusht. Am besten, wenn ihr da so richtig paranoid tief reintauchen wollt, guckt euch die Commit-Historie an. Ist ja alles noch da, cool an Git. Es gibt aber Leute, die sagen, da wurde schon die Backdoor vorbereitet. Und zwar gibt es in GNU so eine iFunc-Library, heißt es Interactive Function? Niemand sagt nein, dann sage ich einfach, es heißt so. Entschuldigung. Ich erzähle gleich nochmal was dazu. Es hat damit zu tun, dass wenn LZMA geladen wird, hat es darüber die Möglichkeit, irgendwelche Hooks zu registrieren, so wie ich das verstanden habe. Wenn es dann später in den Read-Only-Mode geschaltet wird, dann kann es darüber, über diese iFunc-Library, weiter zugreifen. Ich hoffe, es ist nicht falsch, das sagt zumindest keiner hier nein. Genau. Und spannenderweise hat Jia Tan das gemerged und direkt im Juli in OS Fuzzer von Google diese iFunc-Support abgeschaltet. Das heißt, hat dem Tool gesagt, schau nicht nach dieser Schwachstelle. So, ich habe das Ganze mal unter Timeline Shipit oder der Angriff, haben manche in ihrem Blog geschrieben, getaggt. 23.02. Und jetzt müsste man sich eigentlich so vorstellen, so einen Nachrichtensprecher oder so jemand. Ja, ich kann das mit der Stimme leider nicht nachmachen, aber so 23.02. Jia Tan merged Backdoor Code, versteckt in angeblichen Testfiles. Das heißt, er hat da oder sie oder wer auch immer, Jia Tan hat gesagt in der Commit-Message, ich habe hier Testdateien in den Code gemerged, was ja voll okay ist. Ja, wenn ich davon ausgehe, ich habe eine Compression-Library, da drin habe ich Tests, ganz normal, wie in jeder Software auch, die irgendwie eine Qualitätssicherung machen will. Und da liegen halt, ich glaube, im ersten Mal waren es 6 Dateien, die so ein binärer Blob sind. Ja, also irgendeine Binärdatei, die heißen auch was mit .compressed, .lmza oder .lzma. Das heißt, da würde ich jetzt so als unbedarfter Zuschauer sagen, naja, der hat halt Tests geschrieben, die irgendwie komprimierte Files entpacken können. Ja, macht Sinn, oder? Und hat dann am nächsten Tag, ja, so direkt danach, ein neues Release erstellt, und zwar auch nach längerer Zeit das erste Release, und da drin ein Build-Script hinterlegt. Und dieses Build-Script hat dann diese angeblichen Test-Files, die in dem Commit vorher total unrelated drin waren, dafür gesorgt, dass diese Test-Files mit in Debian oder RPM, also Deb oder RPM-Pakete verpackt werden.
Beides.
Ja, yeah. Ach so, habe ich oder gesagt. Entschuldigung, und? Lest doch einfach den Text. Genau, also hin oder her. Der eigentliche, quasi das Scharfschalten, die Dateien, die den eigentlichen Schadcode enthalten, die sind schon da. Das eigentliche Scharfschalten passiert in dem Moment, wo er Debian und RPM-Pakete schnüren kann, wo der Schadcode eben dann mitverpackt wird. Ja? Und das Perfide daran ist, dass das Ganze nur so richtig in diesem Build-Skript auftaucht. Das heißt, wenn man sich die Code-Änderungen anguckt, wo man jetzt vielleicht als jemand, der das auditiert, hinguckt, ja, da kommt man vielleicht noch nicht so richtig drauf, weil man sagt, naja, in dem Release ist ja nichts so Schlimmes passiert. Ja, wenn ich den Commit außer Acht lasse, wo ich sage, ja, ich habe da halt Testfiles mit x Byte versteckt. So. Und jetzt gab es so ein bisschen so einen unvorhergesehenen Hiccup in dieser ganzen Angriffsidee. Jemand hat nämlich genau zur gleichen Zeit, einen Tag später, ein System-D-Maintainer hat quasi zur gleichen Zeit überlegt, hey, es wäre ja eine coole Idee, wenn wir diese ganzen 400 Dependencies, die wir haben, so ein bisschen kleiner kriegen und wir schmeißen mal dieses ganze Compression-Zeug raus aus unserem Startup. Das heißt, ich linke System-D nicht mehr gegen libLZMA und mehrere andere. Und im Nachhinein wurde da so ein bisschen gemutmaßt von manchen Security-Leuten, dass das vielleicht auch dafür gesorgt haben könnte, dass die Leute, also Jia Tan als Vertreter von einer Person, Gruppe, wie auch immer, plötzlich so ein bisschen unter Druck waren und unter Zugzwang, weil man versuchen musste, man weiß, System-D kommt mit einer Änderung, danach funktioniert unsere schöne Library mit Backdoor nicht mehr, wir müssen das jetzt möglichst pushen. Und was mehr oder weniger parallel passiert ist, Red Hat hat so einen Instrumentation Framework, mit dem sie ihre Pakete bauen oder prüfen. Valgrind heißt das. Ich habe noch nie damit gearbeitet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Da sind plötzlich Fehler aufgetaucht. Also ich nehme an, das ist irgendein Build-Tool, was auch Tests und so weiter macht. Und ab dem Zeitpunkt, wo man dort das Update für X-Utils gemacht hat, gab es da Fehler. Und dann hat Jia Tan in X-Utils darauf reagiert, indem er einen Fix gepusht hat. Einen angeblichen, ja, und direkt danach neue Testfiles hinterlegt hat. Diese Testfiles haben den problematischen Code, mit dem Valgrind in der Backdoor nicht umgehen konnte, dann gefixt tatsächlich und hat es quasi so ein bisschen versteckt innerhalb dieses angeblichen Fixes, mit dem es nicht mehr passieren sollte. Und dann hat er eine neue Version gemacht und natürlich bundelt Red Hat nicht irgendeine Development-Version zwischendrin und testet die einzelnen Commits, sondern nur die nächste Version. So, das ist schon so, man muss da schon so ein bisschen mitdenken, es ist schon ganz schön abgefahren, was sich die Leute da mal einfallen lassen oder die Person. So, jetzt gab es die 5.6.1 und dann taucht der gute Hans Jansen wieder auf, ja, der irgendwann mal einen Commit gemacht hat und seitdem vorher nie wieder im Internet aufgetaucht ist und macht bei Debian einen Bug-Report auf und sagt, hey Leute, hier gibt es eine 5.6.1, könnt ihr mal ein Update machen, weil die 5.6.0, die macht Probleme bei Red Hat mit Valgrind oder Valgrind, wie auch immer es heißt. Und plötzlich gab es noch zwei weitere Mail-Accounts. Ich habe nur vorhin, ich wollte es extra auch noch aufschreiben, aber so mit irgendein komischer Name, Nummer @gmail.com. Ja, total vertrauenserweckend. Die haben auch vorher noch nie was auf irgendeiner Mailingliste von Debian oder XZ-Utils gepostet, aber sind plötzlich da und sagen, hey, cool, dass ihr das gefixt habt und so weiter. Und hey, Debian, könnt ihr das mal machen und so weiter. Ne? Also kann man schon so ein bisschen nachvollziehen. Da haben einfach weitere neue Mail-Accounts quasi diesen Fix versucht zu pushen. Und Jiatan hat am nächsten Tag mit seiner E-Mail-Adresse oder ihrer bei Ubuntu den gleichen Bug-Report aufgemacht. Es liest sich auch sehr ähnlich. Hallo, hier ist meine neue Library, ich bin Maintainer, ich habe das gefixt und so weiter. Was, ein Tag später, gleicher Tag, fast parallel wahrscheinlich, hat Andres Freund eben, habe ich vorhin schon mal erzählt, brauche ich nicht nochmal drüber gehen, diese Schwachstelle zufällig gefunden und hat schon mal hintenrum Debian und Red Hat Bescheid gesagt. Hat gesagt, hey, guck mal, jemand, der hat das Ding gefunden und dann auch mal in einem anderen System ausprobiert, vielleicht auch wirklich inhaltlich verstanden, um was geht es da. Und hat quasi bei Debian Red Hat Bescheid gesagt und Red Hat hat danach schon mal eine CVE vergeben. Ja, so nach dem Motto, wir können das, wir machen das. Ja, spannenderweise, wir sind dieses Jahr schon bei 30.000 oder sowas. Ja, ich glaube, letztes Jahr um die Zeit waren wir bei 3.000 oder so. Genau, so, und dann hat er am nächsten Tag eben diese Schwachstelle veröffentlicht, ja, mit diesem Post. Ich habe das vorhin mal als Screenshot gehabt auf der Mailingliste von OpenWall auf der öffentlichen und in Mastodon. Und GitHub ist erstmal hingegangen, hat gesagt, alles klar, wir sperren, wir finden das gut, also wir können das nachvollziehen, wir finden es gut natürlich nicht, wir sperren das Repo und wir sperren die Accounts von Lasse und Jiatan. Und das gab so ein bisschen Beef im Internet, ja, weil ich saß zum Beispiel dann da und wollte mir das Repo gerne angucken, ich konnte aber nicht. So, das heißt, ich musste jetzt erstmal gucken, wo kriege ich denn eine Mirror, gibt es einen Fork und wie finde ich denn jetzt raus, auch als nicht C verstehender Mensch, kann ich mir einen Reim drauf machen. Ja, wenn ich halt aber gar nicht das Repo sehen kann, dann weiß ich nicht, was soll ich da jetzt tun? Eine Frage, bitte.
Ich sehe jetzt am 28.02. und am 28.03. passiert. Da auf der Folie
steht da der Zweite. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Ganze war am 28.03. alles. Vielleicht habe ich das vorhin... Also die Frage war, ob das am 28.02. oder 3. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Tatsächlich, ich glaube, das ganze Ding kam Ende März auf. Das heißt, die letztendliche gefixte Version, ich müsste nachschauen, aber hilft ja jetzt niemand, wenn ich danach google, könnt ihr wahrscheinlich im Nachhinein am besten mal selber gucken. Dass es gefunden wurde, war Ende März und ich glaube auch, dass Andres Freund Bescheid gesagt hat, wahrscheinlich auch Ende März. So. Okay. Also, jemand im Publikum. Ja, jemand im Publikum sagt auch nochmal, es war nicht allen wohl klar, was heißt das jetzt? Hat da irgendeine Person, die Langeweile hatte am Karfreitag, irgendwie noch seinen Code zerdödelt oder sowas? Es tut mir wirklich leid, ja, da würde ich euch bitten, schaut einfach mal nach. In dem Blog von Russ Cox unter XZ-Timeline ist das wirklich 1:1, da gibt es auch noch viel mehr als die Termine, die ich da aufgeschrieben habe. Anyway, GitHub hat die Repos gesperrt, das Ganze passiert relativ eng aufeinander und dann geht quasi so die Suche los. Wie konnte das passieren? Was ist denn da alles gelaufen? So. Und dann ging im Internet die Suche los. Wer oder was ist denn Jiatan? Nachdem so die Leute, die Technik verstanden haben, die haben angefangen, dieses Ganze, den Code, was macht das denn, was tut es denn, wie können wir uns schützen, zu dissecten. Und die Leute von Debian und Red Hat und wer auch immer Betroffene haben das Ganze zurückgerollt und gepinnt. Alle Leute außenrum, die auch die 5.6 von XZ-Utils ausgerollt haben, haben auch zurückgerollt. Also wenn ein Mac hat zum Beispiel und Homebrew ein Update macht, der bekommt dann eine 5.4 gedowngraded quasi. Debian hat zum Beispiel eine 5.4 als, ich glaube, sowas wie 5.6.real 5.4 getaggt oder sowas. Ja. Das ist halt der Notation von diesem Update-Mechanismus geschuldet. Ja, also es haben schon alle dann relativ schnell reagiert, als das Problem auch da war, auch die, die es nicht betroffen hat. Also es hieß lange in allen möglichen Foren, Arch Linux ist betroffen, Mac ist betroffen, aber dadurch, dass da kein Systemd hinten dran gelinkt ist, ist es halt kein Problem für die Leute gewesen. Ja. Genau, so, und dann ging es so ein bisschen los und jetzt sind wir so bei so ein bisschen Detektivarbeit. Jiatan war auch mal in IRC-Chats und dann haben Leute ihre alten Logs durchwühlt und haben gefunden, Ja, es ist abgefahren. Ja. Habt ihr noch Logs von RSC von vor 15 Jahren? Wer hat noch? Ja, lassen wir das. Und da ist, hat halt jemand rausgefunden, hey, der Dude kommt aus, oder die Frau, wer auch immer, kommt aus Singapur, und dann aber gleich hinterhergeschoben im gleichen Thread. Das ist ein VPN-Anbieter. Ja? Das heißt, es muss gar nicht heißen, dass jemand aus Singapur oder Südostasien kommt. Könnte auch passieren, dass das irgendwo anders auf der Welt ist, aber jemand sich über Singapur eingeloggt hat. Commit-Schedule. Total abgefahren, ja, auf was die Leute kommen, da wirklich jeden einzelnen Commit anzuschauen, wann diese ganzen Commits passiert sind. Mir ist es zum Beispiel gar nicht aufgefallen, als ich drüber geschaut habe. Die Commits haben total verschiedene Zeitzonen. Ja? Die meisten davon, von Jiatan, sind in UTC plus 8. Das ist so Singapur, Malaysia oder sowas. Ja? Es gibt manche, aber mit plus 2. Das wäre so hier Sommerzeit oder Osteuropa oder sowas. Und dann hat jemand in diesem Blog eben auseinandersortiert, in Osteuropa wären das Top-Bürozeiten, wo dieser Mensch committed hat, zwischen 9 und 18 Uhr. Und in Südostasien wäre das schon Mitternacht. So, jetzt haben wir natürlich hier, ich will jetzt nicht nochmal so ein Meinungsbild abfragen, ja, aber wahrscheinlich sind hier auch Leute, die committen nach Mitternacht. Aber ich glaube nicht nur Dienstag bis Freitag. Ja, und dieser Mensch hat auch zum Beispiel an den europäischen Feiertagen und in den europäischen Ferien weniger Commits gemacht und weniger an die Mailingliste geschrieben, aber durchaus am chinesischen Neujahrsfest oder sowas. Ja, also da haben Leute rausgefunden, wahrscheinlich ist diese Person gar kein Jiatan, sondern jemand, der, oder mindestens mal jemand, der in Osteuropa wohnt. So. Oder sitzt, wohnt, wie auch immer. Und dann ist so ein bisschen die Frage aufgekommen. Da waren ruckzuck, waren irgendwelche Blogs und irgendwelche Newsseiten am Start und gesagt, ja, hier, State-Sponsored Attack und Advanced Persistent Threat und so weiter. Advanced Persistent Threat auf jeden Fall, meiner Meinung nach, wenn es über 2 Jahre geht, dass jemand da 2-3 Jahre Effort reinsteckt und so sagt irgendwann, ha, und jetzt habe ich es geschafft, ich bin Maintainer, hier Backdoor. Und muss das State-Sponsored sein? Ha, es hat schon was von, da ist auf jeden Fall jemand, der da irgendwie für bezahlt wird. Ja? Also wenn man sich auch vorstellt, der arbeitet, ich weiß nicht, wer von euch alles, also ich arbeite zum Beispiel auch so von 9 bis 5 oder so und ich commit da sicher auch mehr als jetzt zum Beispiel nachts. Ja? Ob man da gleich sagen muss, State Sponsored, so, na, ich habe noch keinen Beweis gesehen. Ja? Es hat auch niemand irgendwie rausgefunden, wie es bei anderen Angriffen war, dass man zum Beispiel gesagt hat, okay, der benutzt halt Code, da wissen wir, das gehört zu zum Beispiel zu dieser Gruppe, die irgendwie so Russland-Supporter oder China-Supporter sind oder sowas, die wir schon in der Vergangenheit, die auch schon irgendwo ein Statement abgegeben haben. Wir waren das, wir haben die und die Dings gehackt oder sowas. Ne? Vielleicht hat das auch hier niemand gemacht, weil es halt in die Hose ging letztendlich. Ja, man weiß es nicht. Ich habe eine ganz witzige These aber auch gelesen. Es gibt natürlich auch Leute außerhalb, komplett außerhalb von irgendwelchen staatlich und bösen Akteuren, die wollen einfach Geld verdienen mit Malware. Ja? Und es muss dann unbedingt heißen, nur weil vielleicht auch eine Gruppe über lange Zeit sowas plant und ausführt, dass das ein Staat oder eine Firma sein muss, hat jemand schon mal sowas wie EVE Online gespielt. Da gibt es 2000 Leute in Clans, die haben einen Timeline, da wird jeden Tag, wird um 9 Uhr wird das gefarmt und um 10 Uhr wird da hingeflogen und um 11 Uhr wird da angegriffen. Ja? Da kämpfen 4000 Leute in einem Battle, was 2 Monate vorbereitet wird. Ja, die würden halt sowas halt locker hinkriegen, ja, wenn sie es könnten. So, kurzer Zwischenstand. Ich kriege schon die Zeiten hochgehalten. Wahrscheinlich ist nicht wahnsinnig viel Schlimmes passiert. Man könnte lernen, wenn du keine Ahnung hast, macht den Computer aus. Aber betreibt doch lieber, wenn ihr das dann ordentlich abgesichert bekommt. Und es gibt bestimmt hier super viele Leute, die das können. Aber trotzdem, ich würde empfehlen, betreibt keine Unstable- oder Testing-Distribution, keine Test-Libraries. ListSystemD hat zufällig parallel den Link entfernt. Das heißt, selbst wenn dieses Ganze, den Link zu, also das Linking zu LZMA, wenn das ganze Ding in irgendeine Stable-Distribution gekommen wäre, wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Ja? Das heißt, Glück gehabt, doppelt verhext. Das Ding gibt unheimlich großes Lernpotenzial. Was können wir mit Open-Source-Software besser machen in Zukunft? Was müssen wir vielleicht auch als Entwickler, als Admins, als Firmen, die Open Source benutzen, besser machen. Ja, und könnte das ein Einzelfall sein? Leute haben jeden einzelnen Commit von Jiatan geprüft. So, und er hat sehr viel in private Repos committed, aber eben auch Merge Requests gemacht oder Pull Requests gemacht, zum Beispiel gegen LibArchive. Teilweise gibt es Pull Requests von dem, die sind immer noch offen von 2020 oder 2021, glaube ich. Entschuldigung, der GitHub-Account. Da haben Leute immer noch, da schreiben Leute einen Kommentar unter einen 4 Jahre alten Pull-Request, so hey, merge das bloß, ne? Der Dude hat irgendwo eine Schwachstelle eingebaut. Und das ist auch cool, dass Leute das machen. Ich glaube nur nicht dran, dass jemand, der 3 Jahre lang einen Pull-Request weder, also komplett ignoriert, dass der überhaupt nochmal in dieses Repo reinguckt. Ja, aber bitte. Andere Beispiele, was immer wieder kommt, Leute bauen eine NPM-Library, integrieren die, so hey, guck mal, ich habe eine Library gebaut, die macht irgendwas besser, was du in Code hast, integriert doch die Library, dann brauchst du das nicht mehr, ja? Also UA, Parser oder sowas lässt grüßen. Und sobald diese Library irgendwo verwendet wird, paketieren die Malware nach. Ja? Könnt ihr gerne diese 2 Blocks, eines fiktiv, eines echt, nachlesen. Muss man nicht mega drauf rumlaufen und ich glaube, für die Discussion haben wir gleich noch ein bisschen Zeit. Was hätte man tun können? Natürlich wäre es besser gewesen, hätte man die ganze Lib in Rust umgeschrieben. So. Ja. So. Ich habe dann einfach aus Interesse, ich dachte, ja klar, ist eine coole Idee. Man macht niemand kann Malware in Rust schreiben, 100 Pro. Einfach mal auf den Dude geklickt und er hat halt irgendwo, gibt er quasi noch damit an, dass er jetzt von diesem XC-Projekt komplett ignoriert wird auf GitHub, aber wenn man damit angeben muss, bitte herzlichen Glückwunsch. Ich habe irgendwo einen Tweet gefunden, ich glaube es von Jana Dogan, von ex-GitHub, Google, keine Ahnung, ich habe es aber nicht mehr das Original gefunden, leider, die hat geschrieben, if your hobby project is used by thousands of people, it's no longer a hobby. Und das, da bin ich voll dabei. Bitte? Wo Cash, genau. Wo kommt die Kohle her? Ja, Projekt ist raus aus dem Hobbystatus. Wenn ihr sowas macht, sucht euch Sponsoring oder eine Firma, die euch für eure Arbeit bezahlt. So, und das ist natürlich ein cooler Tipp für Maintainer. Hat aber nicht jeder Bock drauf. Ja? Nicht jeder kann sich gut verkaufen, nicht jeder hat Lust, seine Arbeit zu wechseln, nur weil er nebendran ein Hobbyprojekt macht, was plötzlich wichtig ist. So, ich habe noch so ein paar andere Dinger, die könnt ihr euch alle aber denken, wir kauen das jedes Mal, wenn so eine Riesenschwachstelle kommt, nochmal durch. Die Firmen, die es benutzen, müssten dafür Geld bezahlen oder ihre Leute da draufstecken und sagen, hey, wenn ihr das benutzt, macht halt, dass der Code besser wird, weil es ist ja in eurem eigenen Interesse als Firma oder als Mitarbeiter einer Firma. Ja, und ich springe noch so ein bisschen drüber, was kann man alles tun, wenn ihr selber irgendwie sowas verbessern wollt. Mitmachen ist ganz cool. Vielleicht auch einfach mal zu einem Maintainer hingehen und schreiben, sagen, hey, danke, was du tust. Weil ich glaube, dass das für manche Leute einfach der wenigste Stress ist und trotzdem sie ein bisschen was davon haben. So. Ja, und ich habe schon eine Zeit hochgehalten bekommen, deswegen ich mache noch 2-3 Minuten, dann komme ich zu Fragen. Die beste Lösung natürlich wäre gewesen, KI zu benutzen. Solange eine KI bei 2 verschiedenen Libs die gleiche API vorschlägt, wenn ihr mal Copilot mit Java Reactor benutzt habt, ist halt einfach. Es kann sein, dass es irgendwann mal geht, aber das wird wirklich der Zeitpunkt sein, wo wir hier alle sitzen und Bier trinken und warten, dass die Software fertig wird. Genau, und ich habe noch so ein paar Sachen dazu. Was kann ich alles machen? Achso, jetzt war ich zu schnell. So. Entschuldigung. Hat noch jemand Fragen? Bitteschön. Ich glaube, wir fangen in der Mitte an, weil da läuft das Mikro gerade hin, aber ich habe dich noch. Erinnere mich.
Ich habe einen kurzen Widerspruch.
Okay.
Du hast gesagt, wir haben gerade noch mal Glück gehabt, das stimmt. Aber das war nicht 5 vor 12, das war 2 Sekunden vor 12. Ja. Der Druck auf Ubuntu wurde ausgeübt, weil das eine Woche vor dem Freeze für das April-Long-Term-Release war. Die hätten damit released, Debian hätte damit released und Red Hat sehr wahrscheinlich auch. Diese Backdoor war außerordentlich gut versteckt. Das hätte niemand gefunden. Wir müssten viel, viel dankbarer zu Andres Freund sein, als wir sind. Wir sollten es mehr machen. Das war verdammt knapp. Wir haben Schweineglück gehabt.
Ich habe witzigerweise auch zu diesem Thema Dankbarkeit und so. Ist auf jeden Fall ein Applaus wert. Ich habe zu diesem Thema Dankbarkeit sowas gelesen, einen Mastodon-Tut oder so, wo jemand vorgeschlagen hat, wenn ihr mal Andreas Freund sollte nie wieder auf irgendeiner Konferenz sein Getränk kaufen müssen. Ja? Wenn ihr mal dazu kommt, raus mit der Kohle.
Ich bin so Senior-Software-Entwickler, also wahrscheinlich so eine ähnliche Rolle wie du, auch so DevOps und sowas, ne? Und ich habe auch so drüber nachgedacht, was könnte ich jetzt so irgendwie dagegen tun? Das Problem ist ja, wie soll ich an ein Budget für sowas kommen? Wenn in der also zumindest meine Wahrnehmung ist das, und auch das höre ich von anderen Firmen, vielleicht kannst du das auch bestätigen, wenn man irgendwie Software tatsächlich eine Lizenz einkaufen will zum Beispiel oder irgendwie dafür Geld ausgeben will, dann geht das ins Procurement-Department und die wollen halt mit dem Sales-Department von der anderen Seite reden, ne? Das ist, wo sich die Nerds mal aufregen, wenn man auf so eine Webseite geht von irgendeinem Software-Service und dann ist dann so hier Enterprise Level Call Us. Ja. Und weil das ist dann halt das Sales Department, weil das Procurement Department auf der anderen Seite halt mit denen reden will. Ich habe gar keine Möglichkeit, mir zu sagen, ich gebe den Typen da mal 200 Euro im Monat.
Okay. Ich kann das, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Red mal mit deinem Chef, weil es ist ja im Interesse eurer Firma letztendlich. Ja? Und man hat ja jetzt als, egal ob man jetzt Senior, Junior, Principal, wie auch immer ihr alle heißt, seid, ist, man hat ja trotzdem eine gewisse Verantwortung in seiner Rolle, letztendlich ein gutes Produkt oder einen guten Service abzuliefern. Ja? Und ich kann zum Beispiel, da wo ich arbeite, wenn wir eine Open Source Library einsetzen und ich möchte daran was patchen oder was zuliefern oder ein Feature liefern, dann mache ich das einfach in Arbeitszeit. Und ich diskutiere auch nicht. Ja? Ich muss aber auch nicht diskutieren. Also ich habe dazu aktives, bitte mach das. So. Und weil es ist halt im Interesse meines Arbeitgebers und letztendlich ja mir auch. Ja? Was man versuchen kann, was wir zum Beispiel machen, ohne Namen zu nennen, bei uns in der Firma gibt es ein Budget, wie du gesagt hast. Es gibt so einen Geldtopf, den kippen wir in Sponsoring aus für Open Source Projekte. Weil wir der Meinung sind, wir benutzen wahrscheinlich mehr von dieser ganzen Community-Aktion, als wir zurückgeben können in Arbeitszeit. Ja, ich glaube auch, die meisten Firmen, zumindest größere Firmen, die haben auch ja eben aus Eigeninteresse die Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube, man muss es halt nur ein bisschen pushen. Und solche Situationen sind eigentlich immer ein ganz guter Hebel, um sowas nochmal auch ins Management zu tragen und zu sagen, hey, guck mal, wir bauen unsere ganzen Server auf der Arbeit von einer Person auf. Können wir wenigstens einen Audit dafür bezahlen? Ja, weil das ist ja auch in unserem Interesse. Im Zweifelsfall machen wir dem Dude halt nachher 80 Issues auf mit seinen Problemen. Oder wir entscheiden für uns, wir machen einen Fork und fixen die und pushen die halt nie wieder zurück. Aber die Idee ist ja natürlich, man muss es einfach versuchen. Egal wie verstaubt und verbohrt die Firma ist, einfach zu sagen, hey Leute, das ist gut angelegte Zeit oder gut angelegtes Geld. Ja, aber ich habe früher Consulting gemacht, ich kenne so Firmen wie deine.
Ein, zwei. Genau, nur eine kleine Anmerkung, diese Commit-Uhrzeiten und so, die sagen genau gar nichts aus, weil jeder, der eine Manpage lesen kann und 3 Zeilen Bash schreiben kann, kann die komplett forgen. Das Einzige, was von den Zeiten her vielleicht ein bisschen Aufschluss geben könnte, sind IRC-Logs, wenn der Partner, mit dem er da kommuniziert hat, verifizierbar nicht auch einer von den anderen in Quotes ist. Aber die Commit-Zeiten, sorry, aber das sagt absolut gar nichts aus.
Auch die Commit-Namen?
Ja, nee, also auch nicht.
GitHub sagt auch, es ist ein Feature, wenn ich mit dem Namen und der Mailadresse von einem, ich habe es mal ausprobiert vor ein paar Jahren, mit der Mailadresse und dem Namen von einem Kollegen zu committen und dann steht auch sein Profilbild. Und wenn man draufklickt, kommt man auch zu seinem Profil. Und damals noch. Und wir haben damals versucht, einen Bug-Report zu machen und auch einen Bug-Bounty-Report zu machen. Und dann haben die halt gesagt, ja, nee, ist ein Feature. So, das gehört halt so geht dazu. Es gibt, man muss dazu sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei GitHub ist. Ja? Wir arbeiten mit GitLab, deswegen habe ich mit GitHub im Moment nicht so wahnsinnig viel zu tun. GitLab schreibt dir, wenn der Committer und der Autor, also der den Commit festzurrt und pusht und der eigentliche Autor, verschiedene Personen sind beide oder mehrere Personen dran. Ja? Also wenn du sowas machst wie Rebase oder Squash oder sowas, dann sagt dir GitLab, die und die Person, also Beispiel Christian Kühn, hat gepusht, was XY vorher auch schon authored hat oder sowas, oder committed hat, was denn genau, muss man ausprobieren, nimmt auch das Verify weg. Also wenn jemand anders, der ursprüngliche Autor, mit seinem GPG-Key oder SSH-Key quasi gegen die Plattform festgestellt hat, das war mein Commit, dann nimmt er dir das weg, in dem Moment, wo zum Beispiel ich pushe. Und bei GitLab zumindest ist es mittlerweile so, der hält auch im Log von einem Pull-Request oder Merge-Request die alten Pushes vor, auch wenn sie mittlerweile eigentlich der Commit nicht mehr da ist. Also die Ref ist noch da und Git Ref-Log zeigt das ja auch. Deswegen, das ist, also da kann man schon ein bisschen, aber auf jeden Fall. Author, Name und E-Mail und Zeit kannst du beliebig umstellen. Es gibt sogar Tools, die sagen dir hier, du kannst auf deiner kompletten Commit-Historie alle Zeiten ändern, falls du zum Beispiel mal aus Versehen samstags gearbeitet hast und hast es nicht eingestochen oder wie auch immer ihr das macht, die komischen Firmen.
Ich habe gar keine Frage, sondern zwei Addendums.
Nimm sie weg schnell.
Nämlich, auf Hacker News hat einer mal vorgerechnet, was es ungefähr gekostet hätte. Das wäre halt irgendwie drei Jahre schlecht bezahlter Entwickler. Das sind halt irgendwie 200.000-300.000 Euro und das ist erschreckend wenig. Und als zweites noch, es ist eine ganz hervorragende Case Study, wie die verschiedenen Distributionen auf das Fiasko reagiert haben. Zum Beispiel Arch Linux hat erstmal geshruggt, weil interessiert uns ja nicht. Was Fedora gesagt hat, weiß ich gar nicht mehr. Red Hat hat überhaupt nicht viel gesagt, aber Debian hatte relativ großes Popcorn-Potenzial, denn da kam dann relativ schnell auch die Idee auf, was, wenn der noch mehr Backdoors eingebaut hat. Wir müssen ja jetzt jeden Commit durchgehen und wie patchen wir das überhaupt, denn das ist ja auch bei uns im Paketmanager drin, da bricht ja dann alles.
Ja, das ist richtig. Es haben sich ja auch Leute eben die komplette Commit-Historie von Jiatan oder dieser Figur, der auch noch drei verschiedene Mails zwischendurch benutzt hat, angeschaut innerhalb dieses Projekts, aber eben auch bei anderen. Was positiv zu vermerken ist, habe ich jetzt bei dem ganzen Scheiße keine Zeit übersprungen, es haben super viele Leute auch Hilfe angeboten. Ja, also Lasse Collin zu sponsoren oder Tucani, also die Org, die er dafür gegründet hat, zu sponsoren. Es gibt einen zweiten Maintainer mittlerweile. Das ist ein Gentoo-Entwickler, der halt da gesagt hat, hey, ich habe ungefähr Plan davon, was du da tust, ich kann da gerne helfen, ja, der auch so ein bisschen Cred hat. Es haben super viele Leute auch aktiv Commits als Pull-Request gestellt, um die ganze Situation und das ganze Projekt auch zu verbessern, unabhängig von der Situation. Das weiß ich nicht, ob da auch welche mit IP aus Singapur dabei waren. Das kann dir nur GitHub erzählen. Ne? Aber was man auch sagen muss, die negative Seite, es haben halt auch 30, es gibt im Moment, glaube ich, das GitHub-Projekt, die haben halt viel über die Mailingliste gemacht. Ja? Das GitHub-Projekt hat, glaube ich, knapp oder gut 40 Issues, von denen irgendwie ein paar, so eine Handvoll offen sind und der Rest ist closed. Davon sind schon die Mehrheit ist seit dem April oder sowas passiert, nachdem mehr Leute da drauf kamen. Und da sind auch schon viele dabei, wie eben, hey, Rewrite in Rust und kann man dem Ding noch trauen, kann man jemanden einen Fork machen? Weil ich halt denke, hey, ihr habt das ganze Thema nicht verstanden. Ja? Deswegen ist es auch noch so, ja, so ein Be nice to each other hilft ja auch in der Open-Source-Entwicklung. Auch wenn ihr das als im Auftrag von einer Firma benutzt und ein Issue einstellt, seid halt wenigstens nett. Ich glaube, die Leute hier, die sind schon nett über dem Durchschnitt, ja, aber ja, viele halt nicht. Und das ist ein bisschen schade, weil das natürlich auf die Maintainer, die schon unter Druck sind, noch mehr Druck ausübt. Gibt es noch Fragen? Ja, er kriegt schon das Mikro abgedreht.
Ich hätte noch ein Addendum und ich bin nicht nett. Ich halte es für absoluten Unsinn zu glauben, dass Firmensponsoring gegen Backdoors hilft. Ich bin wohlgemerkt total dafür. Ich bin absolut der Meinung, dass jeder Mensch, der irgendwie Open Source und Software machen sollte, davon leben können sollte und so weiter und so fort. Nur es gibt erstens auch eine relativ lange Geschichte, dass Backdoors in kommerzieller Software auftauchen. Ich glaube, einer der prominentesten Fälle der letzten Jahre war SolarWinds. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, so ziemlich jeder Staat, der irgendwie jetzt nicht nur in der Splendid Isolation auf irgendeiner Pazifikinsel existiert, sondern mit anderen interagiert und eine gewisse wirtschaftliche Macht hat, und das sind halt so alle großen Industriestaaten, wird auch immer irgendwelche Firmen bei sich haben, die sie im Zweifel unter Druck setzen können, um was zu tun. Eine Alternativlibrary, die jetzt auf manche Projekte sind jetzt von XZ auf eine andere gewendet, die wird von Facebook entwickelt, weil die irgendwann feststellen, ja, hey, wir brauchen das, also entwickeln wir das. Cool ist ein super Tool, hat wie das so ist, einige Sachen dort besser als bei XZ, andere sind schlechter. Nur, ich sag mal so, dass ein Russe oder Chinese dort eine Backdoor platzieren kann, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Die NSA hat es dafür dagegen natürlich sehr leicht. Gleiche Geschichte, wie wenn plötzlich Kaspersky irgendwie Open-Source-Projekte irgendwie sponsern würde oder keine Ahnung, oder TikTok oder in Deutschland vielleicht Siemens und eigentlich steckt dann da der BND hinter. Und also ich glaube, da braucht man sich dann keine Illusionen machen. Braucht man sich keine Illusionen machen. Ich glaube, Bruce Schneider, einer der Renommierten, anders als wir beide, weil ich habe mit dir gemeinsam, dass ich auch keinen Plan von Security habe, sondern nur Blogs lese. Aber ich glaube, Bruce Schneier hat in seiner Blogpost dazu geschrieben, dass er davon ausgeht, dass es solche Backdoors längst eigentlich überall gibt.
Bis
man es einfach nur nicht mitbekommen hat. Und zu glauben, dass man das dem Problem mit Firmensponsoring her wird, halte ich bei aller Liebe für illusionär. Dass ich trotzdem dafür bin, dass Firmen das machen und dass man den Vorfall nutzt, um sie dazu zu blamen, schon, weil am Ende des Tages, ja, es gibt Firmen, die sich das sperren, aber wenn eine Firma wirklich will, kriegt sie das. Es gibt ja genug Firmen, die das machen. Das heißt, wenn eine Firma will, will sie das und sollte das auch tun. Aber vor Backdoors wird uns das nicht retten.
Da bin ich voll dabei. Ich glaube nur, wenn die Maintainer entlastet werden, weil sie vielleicht zum Beispiel in der Teilzeit arbeiten können, weil sie nebendran noch, keine Ahnung, ein bisschen Geld bekommen und sich das leisten können, dass es einen Impact auf das Ökosystem haben kann und dass die einfach dann auch mehr Zeit haben können, genauer in Commits zu schauen. Und natürlich ist es genau der Punkt. Ja, wenn ich jetzt sage, es gibt so Firmen wie Zerodium oder sowas, also Firmen, die für Backdoors bezahlen, um sie dann für mehr Geld an den Staat zu verkaufen, welchen auch immer, ja, wer auch gerade zahlt oder mehrere, da werden sechsstellige Summen für sowas bezahlt. Und dann hast du nämlich auch sowas, dass Leute sich vielleicht vorstellen können, naja, ich bin so ein kleiner Entwickler, in meiner Nische verdiene ich nicht so viel, aber wenn ich jetzt, man kann sich das ja so ein bisschen schönreden auch, wenn ich jetzt da 2 Jahre mich in so ein Programm oder so ein Tool reinschleuse und da ein bisschen mitmache, habe ich hinterher entweder Übung und kriege einen besseren Job oder ich mache eine Schwachstelle rein. Also nicht, dass ich sowas jetzt irgendwie in meinem Kopf mir vorstellen könnte, aber dann könnte man ja schon sagen, im Zweifelsfall, wenn das alles mit was lernen und neuer Job nicht funktioniert, baue ich halt eine Backdoor ein und verkaufe das eben an eine dieser Firmen oder sowas. Oder an so Freunde wie den BND. Gut, da hinten war noch eine Frage, aber es ist, sorry. Aber wir können gleich noch, wenn du Bock hast.
Wir sind am Ende der Zeit. Wenn ihr weiter Fragen an Sai habt, vielleicht draußen vor der Tür, weil der nächste Talk fängt hier auch schon ziemlich bald an. Das geht dann um Down the Parcel Hole. Und vielen Dank, ihr war ein tolles Publikum, sehr diszipliniert, hervorragend und auf den schönen nächsten Vortrag.
Vielen Dank. GPM.